SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Politik und Poesie, das sind zwei recht unterschiedliche Wege, die Welt zu gestalten. Eher praktisch real, die Politik eher künstlerisch fiktional, die Poesie. Aber es gibt auch Überschneidungen und Wechselwirkungen. Dichterinnen oder Schriftsteller beispielsweise, die politisch tätig waren. Goethe, der als Minister am Weimarer Hof ja unter anderem für die Staatsfinanzen zuständig war, oder auch unser aktueller Wirtschaftsminister Robert Habeck, war ja vor seiner politischen Laufbahn Schriftsteller. Ja, und auch sozusagen nebenberuflich engagieren und äußern sich Dichterinnen, Autoren, Intellektuelle immer wieder politisch. Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Polen haben beispielsweise gerade für den Kauf von Kampfdrohnen für die Ukraine Geld gesammelt. In Deutschland gibt es offene Briefe von Kulturschaffenden für und gegen Flugverbotszonen oder Waffenlieferungen. Aber auch historisch gibt es natürlich viele Beispiele dafür, wie Politik und Poesie sich beeinflussen. Poesie und Politik, so heißt auch ein Buch, das heute erscheint, verfasst vom Mannheimer Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch. Und mit ihm spreche ich hier in SWR 2 am Morgen. Herr Hörisch, grüße Sie.
Ja, guten Morgen, Herr Gramlich.
Herr Hörisch, wie ließe sich denn das Verhältnis von Poesie und Politik am ehesten charakterisieren? Ist das eine Art Missverständnis oder eine Mésalliance, eine Beziehung von Partnern, die eigentlich nicht zueinander passen? Oder ist das aufs Ganze gesehen doch eher eine fruchtbringende Beziehung?
Es ist auf jeden Fall eine spannende Beziehung. Spannend sind ja die Beziehungen, die scheitern können. Da passiert etwas. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Beide Medien bewegen sich im Medium der Sprache. Selbst der Diktator muss dafür sorgen, dass die Äußerungen, die er tut, befolgt werden. In Demokratien, wo wir alle Mitsprache und Mitstimmungsrecht haben, spielt die Sprache ja auch eine Rolle. Ich habe mir das immer klar gemacht. Beide wollen bedeutend sprechen. Und dann merken die Dichter, die Politiker können wirklich so sprechen, dass es Konsequenzen hat. Soll einfach heißen, es gibt eine Corona-Verordnung und jetzt müssen wir alle eine Maske tragen. Wir müssen unser Leben ändern, weil die Politik mit ihrem Gesetzgebungsverfahren das festsetzt. Wenn Rilke sagt, du musst dein Leben ändern, weil da keine Stelle ist, die dich nicht sieht, dann hat das keine pragmatischen Konsequenzen. Und insofern im Hinblick auf Ihre Frage, wie ist die Beziehung? Sie ist eine neidvolle Beziehung, sie ist eine Konkurrenzbeziehung. Die Politiker hätten gerne die Freiheiten und die Frechheiten, die die Poeten haben. Die Poeten hätten ganz gerne die diskursive Macht, die die Politiker haben.
Also eine spannende Beziehung. Der Untertitel des Buchs heißt Szenen einer riskanten Beziehung. Inwiefern riskant?
Weil man sich nach Stich und Faden blamieren kann. Man guckt sich einfach mal an, was bedeutende Schriftsteller für einen Unsinn, um mich zurückhaltend auszudrücken, gesagt haben. Wie viele für Hitler waren oder wie viele von Stalin besoffen waren. Wie viele den größten und übelsten Diktatoren, von denen man wissen konnte, dass sie Folterer sind, dass sie Massenmörder sind, nachgelaufen sind. Wir haben natürlich auch, man kann immer beide Schubladen aufmachen, den Fall, wo Dichter Worte wirklich diagnostisch einfach besser lagen als die von Politikwissenschaftlern oder Journalisten. Thomas Manns Äußerungen im Zweiten Weltkrieg sind einfach klasse. Aber gerade der Thomas-Mann-Fall ist hochgradig interessant. Wir dürfen nicht vergessen, was für, ich drücke mich wiederum zurückhaltend aus, irritierende Äußerungen Thomas Mann im Ersten Weltkrieg gemacht hat. Nationalistisch und militaristisch. Durchaus auch mal mit antisemitischen Untertönen. Und wie er etwa umgehen wollte mit den Münchner Räterepublikanern, ihm war das recht, wenn die erschossen wurden. Wir haben dann also auch den Fall, dass der eine großartige Schriftsteller wie Thomas Mann ein politischer Konvertit ist. Gerade das macht es aber zu einem aufschlussreichen Fall. Also meine These ist, Leute, seid nicht verrückt, glaubt nicht, die Dichter hätten den größeren politischen Durchblick und die bessere Urteilskraft. Aber analysiert, was sie sagen. Sie können doch dann, wenn sie peinlichst daneben liegen, einfach interessantes und formvollendetes Material liefern, das uns ermöglicht zu sehen, was wir sonst nicht gesehen hätten.
Wer sich in politischen Fragen großen Dichtern anvertraut, der muss mit schweren Enttäuschungen rechnen. So heißt es auch in Ihrem Buch. Warum setzen wir dann aber denn trotzdem ja oft so große Hoffnung oder Erwartung in Wortmeldungen, in Einmischungen von Schriftstellern, von Dichterinnen in die Politik?
Ich will von den vielen Gründen nur zwei nennen. Wir haben einmal die wirklich sensationellen Fälle. Einen hatten Sie genannt, der unauffällig sensationell ist, Goethe. Da geht ein bedeutendster deutscher Schriftsteller pragmatisch in die Politik. Er ist Kulturminister, er ist Finanzminister und er macht seinen Job verdammt gut. Nicht sensationell, sondern nicht revolutionär, sondern wirklich sehr pragmatisch. Er ist einfach ein ausgebildeter Jurist. Wir verkleinern das Heer, wir machen eine gute Infrastruktur, wir schaffen die besten Universitäten in Jena und dergleichen mehr. Goethe ist sowas wie ein nüchterner Sozialdemokrat, ein Liberaler, Linksliberaler, avant la lettre. Der zweite Fall ist der von Zola. der hat einfach in der Dreyfus-Affäre Recht gegen die unglaublich widerwärtigen und falsch liegenden nationalistischen, militaristischen, reaktionären, fundamentalistisch-religiösen, katholischen Milieus. Und dann denken natürlich viele Schriftsteller, aha, wir können das auch machen. Da haben wir eben die Fälle, die problematisch sind, weil sie erfolgreich sind, dass die Dichter wirklich die besseren Pragmatiker, aber auch die besseren Diagnostiker sein können. Der zweite Punkt ist vielleicht tiefenstrukturell gesehen noch spannender und noch gewichtiger. Viele von uns haben wirklich, um ein erlesenes Fremdwort zu gebrauchen, diese Kallokagathi-Idee. Altgriechisch Kalos ist das Schöne, Agathos ist das Gute. Also die Vorstellung, dass das Schöne, das Wahre und das Gute zusammenhängen. Und man denkt, wenn jemand etwas besonders schön darstellen kann, sagen kann und so weiter, muss er auch ein guter Mensch sein, muss er auch das Wahre erkennen. Nichts ist falscher. Was schön gedichtet sein kann und einen wunderbaren Klang hat, Gottfried-Benn-Verse, die können sensationell sachlich falsch sein. Also wenn ich zitieren darf, der soziologische Nenner, der hinter Jahrtausenden schlief, heißt ein paar große Männer und die litten tief. Macht doch Spaß, sowas zu zitieren. Der Sound ist unglaublich gut, aber die sachliche Aussage ist schwerlich zu halten.
Okay, das heißt, sprachliche Kompetenz bedeutet nicht immer sofort auch gleich inhaltliche Kompetenz, aber in der Bevölkerung ist jetzt mein Eindruck, da herrscht ja eine starke Sehnsucht nach sprachlicher Kompetenz, auch nach einer nicht bürokratischen, einer verständlichen politischen Sprache. Was ist in dieser Hinsicht von Schriftstellern oder sagen wir auch literarisch versierten Politikern wie Robert Habeck beispielsweise zu erwarten?
Nun, Habeck ist ja aus nachvollziehbaren Gründen everybody's darling, weil es ihm gelingt, der politischen Standardsprache viel entgegenzusetzen. Nun darf man nicht ganz vergessen, dass Journalisten, ich meine nicht Sie, aber viele so aus Ihrem Feld, sich ja immer lustig machen über die politische Sprache, die Plastiksprache, etwa von Olaf Scholz. Er beherrscht das souverän. Das ist so langweilig, dass man wirklich weiß, aha, da kommt jetzt kein Skandal. Der Lösersatz und wenn er mal Zeitenwende sagt, dann ist es das Radikalste und Militanteste, was man von ihm erwarten kann. Wenn dann ein Politiker aber den Kopf sehr weit rausstreckt und mal was rhetorisch Brillantes und Gewagtes sagt, haben natürlich auch verdammt viele Lust, ihm wieder diesen Kopf abzuschlagen. Habeck ist nach meinem unmaßgeblichen Urteil bislang die Gratwanderung einigermaßen gut gelungen. Er ist als Politiker respektiert, nicht obwohl er gut sprechen kann und abwägend sprechen kann und eine andere Tonlage hat, sondern weil er das macht. Er ist darin aber ein Ausnahmefall.
Mhm, aber ich höre auch ein bisschen raus, zu viel Poesie verträgt die Politik dann doch irgendwie auch nicht.
Das hängt natürlich von den kulturellen Rahmenbedingungen ab. In Frankreich spielt das eine andere Rolle. Da tritt der Macron auf und kann auf einmal 40, 50 Molière-Verse am Stück aufsagen. Stellen Sie sich mal vor, Olaf Scholz würde jetzt Goethes Iphigenie seitenweise frei zitieren können. Das wäre in Deutschland einfach bizarr. In Frankreich erwartet man so etwas von einem Dichter. Wir haben übrigens auch in Frankreich ein anderes Setting. Da sind ja doch sehr viele Schriftsteller, André Malraux als Typus oder früher eben schon Chateaubriand und so weiter, vergleichsweise erfolgreich in die Politik gegangen. In Deutschland haben wir eigentlich nur zwei Fälle, die hochgradig problematisch sind. Goebbels war ein Romanschriftsteller. Michael ist ein äußerst schlechter Roman. Und zur Politik von Goebbels muss man kein Wort verlieren. Der zweite Fall ist interessanter, Johannes R. Becher. Nicht der große Expressionist, Morphinist, viele Suizidversuche, kaputter Typ, wird dann als überzeugter Kommunist erster Kultusminister der DDR und dichtet auch die DDR-Hymne. Da haben wir eben auch so einen Fall. Aber ob nun die Politik die Becher mitvertreten hat in der frühen DDR, erfolgreich war, Pünktchen, 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 ich führe den Satz nicht zu Ende. Also, wenn wir in Deutschland diesen Typus haben des Schriftstellers, der bewusst in die Politik geht, dann wird es ganz schlimm. Ich polemisiere gegen einen halbwegs vergessenen Fall, nur die reiferen Semester haben den noch vor Augen. Luise Rinser, eine grauenhafte, militante Nazifrau und Bewunderin von Nordkorea, trat ja für die Grünen an, als Bundespräsidentschaftskandidatin. Sie ist Gott sei Dank nicht gewählt worden. Ihr Gegenkandidat war Richard von Weizsäcker.
In der Tat, eine riskante Beziehung. Poesie und Politik, so heißt das neue Buch des Mannheimer Literaturwissenschaftlers Jochen Hörisch. Poesie und Politik, Szenen einer riskanten Beziehung. Ganz korrekt, das Buch erscheint heute bei Hansa. Und über einige Aspekte dieser Beziehung haben wir gesprochen. In SWR 2 am Morgen, Herr Hörisch, vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.